Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Pastor Christian Kruse.
Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Christian Kruse, ich bin der Pastor hier in dieser Kirche und freue mich so sehr auf diese Predigt und über diesen Sonntag. Dein Gottesdienstzettel auf deinem Platz soll dir helfen, so ein bisschen meiner Predigt heute zu folgen. Wir befinden uns im Teil Nummer 5 unserer Predigtreihe 7 Briefe. Doch bevor wir heute reinspringen in diesen Brief, möchte ich kurz noch mal eine Ansage machen in quasi kircheninterne Sache. Denk bitte daran, wir haben ein neues Kirchenkonto. Ja, wir schippern jetzt so auf den Monatsende zu und nächsten Monat rasen wieder eure Daueraufträge rein. Hey, denk daran, bitte eure Daueraufträge umzustellen. Wir haben ein neues Konto. Die Kontoverbindung findest du auf unserer Homepage. Ich sage das extra vor der Predigt, weil ich glaube, dass die ganze Crowd, die so von zu Hause zuschaut, vielleicht guckt ihr euch nicht zu Hause noch die Ansagen an, ganz am Ende. Deshalb an dieser Stelle. Vielen Dank für alles, was ihr gebt. Echt, ihr seid super treu. Und das ist richtig, richtig cool, mit euch Reich Gott zu bauen. So, hey, ich habe euch mal eine Karte mitgebracht. Wir sind in dieser Predigtreihe 7 Briefe und wir haben schon ein ganz schönes Stück miteinander geschafft. Unsere kleine Reise miteinander durch Kleinasien, ja, der heutigen Türkei. Vielleicht erinnerst du dich, Jesus erscheint dem Apostel bzw. dem Jünger Johannes auf der Insel Patmos 95 nach Christus und er lässt ihm einen Brief zukommen, nämlich die Offenbarung des Johannes, ja. Also Jesus zeigt ihm all diese Dinge, die passieren. Und Teil dieser Offenbarung sind diese 7 Briefe an die 7 Kirchen in Kleinasien. Und du musst dir das so vorstellen, das war ja nicht so quasi, dass Ephesus einen Brief bekommen hat und Smyrna hat einen Brief bekommen, sondern alle haben quasi alle Briefe bekommen. Das heißt, alle haben alle Briefe gelesen. Also nichts Datenschutz zum Briefgeheimnis, ja? Sondern die haben so die Briefe gelesen, dachte sich, Mensch, was ist denn da in Ephesus los? Mensch, was ist das in Smyrna? Obwohl, die kamen gut bei weg. Aber Pergamon, Thyatira und Sardes, ja. Was ist denn da los bei den anderen Kirchen? Und bis hierher haben wir eigentlich gelernt miteinander, wie man es nicht machen sollte. Immer gab es irgendwas zu meckern und irgendwas an Kritik, aber heute ist allgemeines Durchatmen und Aufatmen. Ja? Wir studieren heute miteinander den Brief von Jesus an die Kirche in Philadelphia und er ist durchweg positiv. Es ist nur ermutigend und wir wollen miteinander lernen, was diese Kirche denn so Gutes gemacht hat, dass Jesus sie so ausdrücklich lobt. Und dafür springen wir rein in diesen Brief. Seid ihr bereit dafür? Okay. Dann lasst uns mal lesen hier, in Offenbarung 3 sind wir. Da sagt Jesus, schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Philadelphia. Also pass auf, Engel, ne, haben wir immer wieder gesagt, ist das Wort Angelos, das ist nicht wirklich Engel, sondern meint in diesem Kontext Boten. Hier geht es um den Kirchenleiter. Ja? Also es sind Briefe an die Kirchenleiter der Kirchen. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Philadelphia. Das ist die Botschaft dessen, der heilig und wahrhaftig ist, und der den Schlüssel Davids hat. Was er öffnet, kann niemand schließen. Und was er schließt, kann niemand öffnen. Ich weiß alles, was du tust. Und ich habe eine Tür für dich geöffnet, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast an meinem Wort festgehalten und meinen Namen nicht verleugnet. Okay, was das alles bedeutet, das werden wir heute, diesen Text werden wir heute rauf und runter miteinander studieren. Ja, also keine Sorge, wenn du es noch nicht verstehst, nicht so schlimm, gleich wird es besser. Ich werde einige von denen, die zum Satan gehören, sie lügen, denn sie geben sich als Juden aus, sind es aber nicht, dazu bringen, zu kommen und sich vor deinen Füßen niederzuwerfen. Sie werden erkennen, dass ich dich geliebt habe. Wenn du meinen Befehl befolgt hast, weil du meinen Befehl befolgt hast, geduldig zu warten, werde ich dich vor der Stunde der Prüfung beschützen, die über die ganze Welt kommen wird, um alle zu prüfen, die auf dieser Erde leben. Okay, wir müssen hier eine ganz kurze Pause machen. Ich hätte gerne Zeit, über diesen Teil des Briefes sehr lange zu reden. Habe ich aber nicht. Wir werden das komplett ignorieren. Ich will nur ganz kurz was dazu sagen. Hier heißt es, hey, ich werde dich vor der Stunde der Prüfung beschützen. Nun gibt es Theologen, die sagen, hey, das spricht quasi von dieser Trübsalzeit. Und Jesus wird vor der Trübsalzeit, das ist in der Bibel eine Zeitperiode von 7 Jahren, eine furchtbare Jahre, ja, diese ganzen Schalen werden ausgegossen, keiner dieser Schalen ist auch nur eine gute Sache, ja. Und sie glauben quasi, vor dieser Zeit wird die Kirche entrückt in den Himmel und dann taucht der Antichrist auf und all diese Dinge passieren. Also vielleicht kennst du diese Left Behind Bücher. Ich habe die als junger Mann gelesen. Das Problem ist, da steht alles gar nicht so in der Bibel. Ja, also und das sagt auch dieser Text nicht. Wir wissen viele Dinge nicht. Also wir wissen nicht, was ist mit der Stunde gemeint, was ist mit der Prüfung gemeint und wir wissen auch nicht, was mit Beschützen gemeint ist. Beschützen heißt ja nicht wegnehmen. Ja, also Noah wurde vor der Flut beschützt, aber er war auf dieser Erde, aber in seiner Arche. Das Volk Israel wurde vor den 10 Plagen beschützt. Sie wurden nicht weggenommen, sie waren mitten in Ägypten, aber sie wurden beschützt. Okay, ich glaube, dieser Text spricht davon, dass wir vor dem Zorn Gottes in Offenbarung 20, diesem letzten Gericht vor dem großen weißen Thron beschützt werden. Dass das davon spricht. Okay, Gott wird uns davor beschützen, uns seine Kinder. Jesus sagt weiter, ja, ich komme bald, halte an dem fest, was du hast. Mit anderen Worten, hey, mach genauso weiter. Ja? Ihr seid richtig cool drauf. Weiter so. Damit dir niemand deinen Siegeskranz nimmt. Den, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich zu einem Pfeiler im Tempel meines Gottes machen. Und er wird seinen Platz für immer behalten. Und auf seine Stirn werde ich den Namen meines Gottes schreiben. Und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das von ihm aus dem Himmel herabkommen wird. Und meinen eigenen Namen. Hey, weißt du, es müssen 3 Namen auf deiner Stirn Platz finden. Ich habe Gott diese Woche gedankt, dass ich so eine hohe Stirn habe mit viel Platz. Einige von uns, du wirst schon noch Probleme bekommen, wenn es soweit ist. Es wird eng und Kleinschrift. Aber ich dachte auch so, wir machen uns immer Gedanken so darüber, so über dieses Mal des Antichristen auf unserer Stirn. Lass uns das mal mehr feiern, dass Jesus seinen neuen Namen auf unsere Stirn schreiben wird. Das wird nämlich Hammer werden. Das wird heißen, wir werden für immer zu ihm gehören. Und das wird einfach großartig. Jesus sagt, wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Und darum geht es auch heute. Ja, Jesus, wir möchten dich bitten, dass du uns Ohren machst, die hören, was du uns heute sagen möchtest. Danke, dass dein Wort heute in unsere Mitte kommen wird. Und ich bete, fordere uns so richtig heraus, Herr. Wir wollen diesen Saal verändert verlassen und wir wollen nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern wir wollen Täter des Wortes sein. Und so empfangen wir dein Wort mit einem ganz bereitwilligen Herzen und mit einem bereitwilligen Leben, das sich verändern möchte. Im Namen Jesu. Amen. Okay, diese Kirche in Philadelphia bekommt hier ein großartiges Zeugnis ausgestellt. Ja, Philadelphia hat nichts mit dem Frischkäse zu tun, falls du dich das jetzt an dieser Stelle... Philadelphia. Alle, die mal Fernsehen geguckt haben, ich weiß, unter 25 hast du das noch nie gemacht, aber das war damals so eine Sache. Hat auch nichts mit dieser Stadt in Amerika zu tun, sondern Philadelphia wurde gegründet von einem Typen namens Attalos II. Und Philadelphia setzt sich zusammen aus 2 verschiedenen Worten. Einmal Philos, Phileo, ist die freundschaftliche Liebe. Und Delphia kommt von Adelphos, dem Bruder. Hier, Philadelphia bedeutet übersetzt Bruderliebe. So, dieser Attalos hatte nämlich einen Bruder und den hat er herzlich gern gehabt. Und dann hat er diese Stadt gegründet und dachte sich, ich nenne diese Stadt Bruderliebe. Irgendwie süß, ne? Also, aber so viel mehr wissen wir eigentlich über diese Stadt nicht. Philadelphia war nicht sehr bekannt, war wirtschaftlich gewöhnlich, also es ist eigentlich, hat keine großartige Geschichte, hat keinen besonderen Namen. Philadelphia kommt auch in unserer Bibel auch nicht nochmal vor, es ist die einzige Stelle, wo wir von dieser Kirche lesen, ist eigentlich ohne Bedeutung. Aber diese Stadt hat eine Kirche und diese Kirche hat enorme Bedeutung, nicht in der Geschichte gefunden, sondern vor den Augen Gottes. Und das fand ich schon mal voll bewegend und ermutigend so, ne? Also ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass Bielefeld keine Bedeutung hat, aber jeder, der sagt, Mensch, was sollen wir schon als kleine Kirche in unserer Stadt ausrichten? Alter, Philadelphia hat einen Brief bekommen von Jesus und er ermutigt sie durchweg, weil sie mitten in der Bedeutungslosigkeit einfach durch die Art und Weise, wie sie Kirche gelebt haben, absolut Gottes Begeisterung auf sich gezogen haben. Und das hat mich schon ermutigt. Also das fand ich schon bemerkenswert. So, Gott sieht dich. Weißt du, Gott sieht dich. Du denkst, du kommst aus einer bedeutungslosen Familie. Du denkst, du hast irgendwie keine Power am Start, einen schlechten Namen, was auch immer. Wenn du Jesus nachfolgst, dann hast du große Bedeutung und Gott sieht dich darin. Und das fand ich schon mal richtig mega. So, und diese Kirche bekommt jetzt einfach diesen Brief. Und diese Kirche stand im selben Feuer wie jede Kirche der damaligen Zeit. Es ging dann los, kurz nach 95 nach Christus, dass quasi die Anfeindung zunahm aus der jüdischen Synagoge. Das war ja damals so, die ersten Christen, das waren ja zum größten Teil alles Juden gewesen, die sich für Jesus entschieden haben. Und somit kam Spaltung hinein in Familien und in Freunde. Und dann war das so, dass quasi im Römischen Reich ja später der Kaiserkult an den Start gebracht wurde und die römische, wenn du so willst, Religionspolizei Christen verfolgt hat dafür, dass sie Jesus angebetet haben. Und das war quasi diese Spannung, in der auch diese Kirche in Philadelphia stand. Sie waren quasi hin und her gerissen zwischen Juden, die sie angefeindet haben, und dem römischen Staat, der Palaver gemacht hat. Und Jesus taucht hier auf und ermutigt sie und er stellt sich ihnen erstmal vor. Und das will ich dir mal zeigen, also nochmal da zu Beginn deines Briefes. Da heißt es, das ist die Botschaft dessen, der heilig und wahrhaftig ist und der den Schlüssel Davids hat. Was er öffnet, kann niemand schließen, und was er schließt, kann niemand öffnen. Ich weiß alles, was du tust, und ich habe eine Tür für dich geöffnet, die niemand schließen kann. Ich finde, es gibt nichts Beknackteres auf dieser Welt, als vor einer verschlossenen Tür zu stehen. Also wie doof ist das, wenn du irgendwo rein musst und du hast keinen Schlüssel? Jesus stellt sich hier dieser Kirche vor als der Gott, der einen Schlüssel hat zu jeder Tür, die verschlossen ist. Er sagt quasi, hey, mir ist alle Macht gegeben. Weißt du, damals war das so, du hattest ja kein Zuhause mit einer Tür und Fenstern und du hast quasi nur die Tür abgeschlossen und dein Kram war an Sicherheit. Sondern das war nicht selten so, gerade in Städten, dass Menschen sich ein gewisses Wegerecht erkauft hatten und nicht selten führte ein Wegerecht genau durch dein Zuhause. Ja, sind irgendwelche Leute, die durch den Flur gelaufen und deshalb hast du alles einzeln verschlossen. Du hast deine Küche einzeln verschlossen, du hast deinen Schrank einzeln verschlossen mit deinem Kram drin, dann hast du vielleicht noch so einen kleinen Tresor oder so, ne, wo deine Habseligkeiten drin, das hast du auch einzeln verschlossen. Du hast alle möglichen Dinge einzeln verschlossen und du hattest für alles Mögliche einen Schlüssel. Ein König zur damaligen Zeit hatte viel Besitz und hat viele Dinge verschlossen. Und der hat in der Regel einen Verwalter eingesetzt und dieser Verwalter hat einen Schlüssel bekommen. Und das war quasi die höchste Auszeichnung, weil das bedeutet, dass er nun Zugang hat zu allem, was der König besaß. Jesus stellt sich hier an die Seite dieser Kirche und sagt, hey Freunde, ich sehe euch und ich sehe die Mission, die ihr erleben wollt, ich sehe eure Hingabe, ich sehe die Verfolgung, dass ihr bedrängt werdet und ich will euch mal Folgendes erklären. Ich bin der Mann mit dem richtigen Schlüssel. Ich bin der Typ, der einen Schlüssel hat zu allem, was Gott besitzt, zu allem, was unmöglich scheint, zu allem, was für euch verschlossen ist. Ich kann Dinge abschließen und ich kann sie aufschließen. Dieses, was wir hier lesen in der Offenbarung, ist ein direktes Zitat aus Jesaja 22. Ich habe jetzt keine Zeit, dir das vorzulesen, aber ich erzähle dir das mal ganz kurz. Ja? In Jesaja 22 liest du von einem königlichen Verwalter mit dem Namen Schebna. Schebnas Aufgabe war es eigentlich, die Ressourcen des Königs zu nehmen, um damit dem Volk zu dienen. Hat er aber nicht gemacht, sondern er hat sich selbst gedient. Er hat sich so eine Grabstätte gebaut, mitten in den Felsen. So kannst du nachlesen, Jesaja 22. Und Gott sagt, hey, Gott sagt zu Jesaja, ich werde Schebna ersetzen durch einen anderen Verwalter, nämlich Eliakim. So Eliakim nun ist in Jesaja 22 ein Bild für Jesus. Eliakim bedeutet, Gott spricht frei von Schuld. Und er sagt, und ich gebe Eliakim den Schlüssel des Könighaus Davids. Und was er verschließen wird, wird verschlossen sein. Und was er öffnen wird, wird geöffnet sein. Und schon immer war den Juden klar, okay, Jesaja 22 ist ein messianisches Kapitel. Das redet von Jesus. Und Jesus taucht hier jetzt auf und er erklärt uns und dieser Kirche, hey Freunde, ich bin dieser neue Verwalter. Ich habe einen Schlüssel zu allen Schätzen Gottes. Okay, alles, was ihr braucht, mit mir an eurer Seite habt ihr Zugang zu allen himmlischen Ressourcen, zu aller himmlischen Gewalt, zu aller Macht, die ihr braucht, um erfolgreich zu sein. Niemand wird euch aufhalten können, weil ich bin mit euch. Das finde ich schon mal ermutigend so, ne? Weil das heißt, wir müssen uns nur an Jesus halten und er ist der Mann mit dem Schlüssel. Er ist der Mann mit dem Schlüssel. Nie wieder warten auf jemanden. Er ist einfach derjenige, der all diese Wunder bewirken kann in unserem Leben. Und ich finde es so erstaunlich, weil er sagt, Ihnen, Freunde, und euch habe ich eine Tür geöffnet. So, wenn du nun geöffnete Türen studierst im Neuen Testament, dann wirst du sehen, dass das sehr viel damit zu tun hat, dass mehr Menschen Jesus kennenlernen. Geöffnete Türen sprechen sehr oft davon, dass noch mehr Menschen von Jesus erfahren. Ich habe dir ein paar Bibelverse mitgebracht. 2. Korinther 2, Vers 12. Ich war nach Troas gegangen, sagt Paulus, um das Evangelium von Christus zu verkünden. Und der Herr hatte mir eine Tür für seine Botschaft geöffnet. Apostelgeschichte 14. In allen Einzelheiten erzählten sie, Paulus und Barnabas, was Gott getan hatte und wie er auch den Nichtjuden die Tür des Glaubens geöffnet hatte. Kolosser 4 bittet Paulus die Kirche um das hier. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, dass Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Und ich finde, das ist voll der Hammerbrief, weil hier ist diese Kirche und sie hat Aufmerksamkeit Gottes erlangt und Gott sagt zu ihnen, hey Freunde, ihr seid so treu, ihr seid so Hammer, ich schließe euch eine Tür auf und ihr werdet noch viel erfolgreicher sein in eurer Mission. Ihr werdet noch viel mehr Gelingen darin haben, noch mehr Menschen zu erreichen. Hey, ich mache die Herzen auf zu eurer Nachbarschaft, in eure Freundeskreise, all diese Menschen in eurer Stadt, ich schließe euch eine Tür auf und ihr werdet noch mehr Einfluss gewinnen, um noch mehr Menschen zu erreichen. Das ist Hammer, ne? Jetzt habe ich mir die Frage gestellt diese Woche, was hat denn diese Kirche gemacht, dass Jesus ihnen das versprochen hat? Weil ich meine, das muss doch unser Wunsch sein als Kirche, dass wir sagen, Herr Jesus, erweitere unser Gebiet. Schenk uns eine offene Tür. Wir wollen Erweckung erleben, wir wollen, dass Bielefeld errettet wird. Jesus, wir brauchen eine offene Tür. So, ne? Und der Herr hat mir, glaube ich, zeigt uns, was ihm so gefallen hat an dieser Kirche. Schaut mal, Jesus sagt das hier. Hey, denn du hast eine kleine Kraft, und hast an meinem Wort festgehalten und meinen Namen nicht verleugnet. Und ich glaube, wir lernen hier drei Dinge aus dieser Kirche, von denen ich gebetet habe und mir wünsche, dass Jesus sie neu in meinem Leben findet, aber dass er sie in unserer ganzen Kirche findet, damit wir diese Verheißung, diese Stimme aus dem Himmel hören von Jesus, Freunde, euch habe ich eine Tür aufgemacht. Okay, seid ihr für diese drei Dinge bereit? Ja, das allererste, was Jesus gefiel an der Kirche in Philadelphia, war, sie lebten ein Leben in der Kraft Gottes. Schau mal, Jesus sagt zu ihnen, denn du hast eine kleine Kraft. Du hast eine kleine Kraft, klingt, finde ich, jetzt erstmal nicht so euphorisch. Ja? Klingt jetzt erstmal nach, ihr seid nicht so viele, ihr seid nicht so begabt, ihr seid nicht so talentiert, wahrscheinlich nicht so geile Räumlichkeiten. Irgendwie, ihr habt halt eine kleine Kraft. Ja? Aber es ist total interessant, in unserem Text zu sehen, Jesus sagt das ohne Kritik. Ja, er sagt das ohne Bedauern. Er sagt ja nicht, ey, ihr habt eine kleine Kraft, ihr braucht Krafttraining. Er sagt auch nicht, hey, warum habt ihr nur eine kleine Kraft? Wieso habt ihr immer nur noch eine kleine Kraft? Müsstet ihr nicht mittlerweile stärker sein? Sondern Jesus sagt zu ihnen, hey, ihr habt eine kleine Kraft und irgendwie scheint es in Ordnung zu sein. Für Jesus scheint es in Ordnung zu sein, dass diese Kirche keine große Kraft hat, weil ihre kleine Kraft scheint wunderbar zu einem Gott zu passen, der eine große Kraft hat. Weißt du, und das ist so kraftvoll. Diese Kirche war vielleicht nicht besonders stark und hatte vielleicht nicht besonders viele Leute mit großartigen Fähigkeiten in ihrer Mitte, aber sie hatten eine Sache und das war Jesus. Und die Power des Heiligen Geistes in ihrer Mitte. Und Jesus sagt zu ihnen, Freunde, ihr habt eine kleine Kraft, aber das ist alles, was ihr braucht, wenn ihr hier einen Unterschied machen wollt in dieser Welt. Und das hat mich so bewegt, weil weißt du, wenn wir vor Gott auftauchen und sagen, hey Gott, hier bin ich, wie gut, dass du mich hast. Ja, ich bin talentiert, ich sehe auch noch gut aus, so, ich kann alle möglichen Dinge, ich bin unglaublich demütig, so, ne, du kannst mich, ich habe neulich mit einem geredet, der war völlig, er meinte, hey, weißt du, wie ich früher drauf war? Er meinte zu mir, ich wusste, Gott kann mich gebrauchen. Er meinte, schau mich mal an, ich bin groß. Ich sehe gut aus, ich bin intelligent. Mir war immer völlig klar, dass Gott mich gebrauchen kann. Das meinte er zu mir. Ich meine, das hätte ich auch gern so viel Selbstbewusstsein, ja. Aber weißt du, das ist, also ich will dir gleich Hoffnung machen. Selbst wenn du talentiert bist und begabt bist, ja, Gott kann dich gebrauchen. Aber die Tatsache ist die, Gott liebt es, Menschen zu gebrauchen, die so gerade nicht sind. Er liebt es. Weil gerade in den Schwachen ist er mächtig. Gott liebt es, wenn Menschen sagen, hey Gott, ich habe wirklich eine kleine Kraft, ich habe nicht viel zu bringen. Aber hier bin ich. So, ne? Und ich gehe, wohin du mich rufst. Und ich werde tun, was du von mir willst. Und das ist ein Herz, mit dem Jesus arbeiten möchte. Jesus liebt es, dass diese Kirche eine kleine Kraft hat. Weil weißt du, was diese kleine Kraft bewirkt in ihnen? Dass sie sich immer wieder hinknien und sagen, Gott, wir brauchen es, dass du auftauchst. Dass sie immer wieder fasten und beten. Dass sie immer wieder Gott suchen und sagen, Gott, wir können das hier nicht. Freunde, und wir können das hier nicht. Ich will das mal über uns aussprechen. Wir haben eine kleine Kraft. Wir können das hier nicht. Ich habe gerade so Fachabitur geschafft in Berlin. Weißt du, dein Pastor? Keine helle Leuchte. Also wirklich. Aber das ist so gut so, ne? Weil ich denke mir ständig, heute Morgen wieder, ne? Ich bin vor meinem Herrn und ich bete für diesen Gott. Ich denke mir, es ist wirklich lächerlich, dass ich das mache. Weil ich kenne hier mindestens 50 Leute, von denen ich auf Anhieb wüsste, dass sie es 100-mal besser machen würden als ich. Aber wisst ihr, das ist etwas, was dem Herrn gefällt. Dass man sagt, hey, hier bin ich und alles, was ich habe. Ich fühle mich immer wieder so wie die Jünger, die diese 5 Brote und 2 Fische haben. Und da sind 5000 Leute, die sollen nun satt werden. Und sie sagen, alles, was wir haben, sind 5 Brote und 2 Fische. Aber Jesus nimmt es und er segnet es. Und er gibt es ihnen zurück. Und sie gehen los und machen Palaver und alle werden satt. So, ne, weil sie einfach Jesus gegeben haben, was sie nicht hatten. Beziehungsweise das bisschen, was sie hatten, in seiner Hand. Und er hat es groß werden lassen. Und so eine Kirche müssen wir sein und so eine Leute müssen wir sein, dass wir echt morgens aufstehen und sagen, Herr Jesus, diese Dinge zu tun, die mich heute berufst, in meinem Job, als Mami, all diese Dinge in der Kirche, dieser Dienst, den du mir geschenkt hast, ich will das gar nicht um deine Kraft tun. Weil diese Welt braucht nicht mehr Krille, wirklich nicht. Aber diese Welt braucht einen Krille, der on fire ist, mit der Kraft des Heiligen Geistes angetan, der wirklich aus dem Strömen des lebendigen Wassers fließt und Menschen werden berührt mit der Liebe Gottes auf meinem Leben. Und das ist wahr für jeden Einzelnen von uns. Von daher, das Beste, was du mitbringen kannst in diese Kirche, ist deine Kraftlosigkeit angesteckt mit der Liebe Gottes. Okay, deine Erkenntnis, du machst keinen Unterschied, sondern Jesus in deinem Leben macht den Unterschied. Und von daher braucht es diese Kirche, die sich abhängig hält vom Wirken Gottes. Und das war diese Kirche in Philadelphia und das hat Gott so gut gefallen. Wow, ihr habt eine kleine Kraft. Hammer, dann kann ich mich groß machen in eurem Leben und ich werde richtig groß dastehen. Am Ende wird Jesus über allem sein und nicht irgendein Name irgendeiner Kirche oder irgendeiner Person. Wisst ihr, der Paulus erzählt mal, dass er irgendwie in den dritten Himmel aufgestiegen ist. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber er erzählt es. Und dann redet er von diesem Dorn im Fleisch, den er hat. Ja? Wir wissen nicht ganz, was das bedeutet. Manche meinen, dass er irgendwie ein Problem hatte mit seiner Sicht. Andere meinen, er hatte körperliche Beeinträchtigungen, weil er hat ja auch eine Menge erlebt. Ja? Er wurde gesteinigt, gegeißelt, Schiffbruch, all diese Dinge gehen wahrscheinlich nicht spurlos an einem vorüber. Aber er sagt, Herr, bitte nimm diesen Dorn, nimm das aus meinem Fleisch raus und schaut mal, was er schreibt in 2. Korinther 12. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude, sagt Paulus, ja, und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Weißt du, wenn du schwach bist, du bist echt qualifiziert dafür, Jesus zu dienen. Du bist ein großartiges Gefäß, das er wunderbar gebrauchen kann. Und wir alle sind das. Wir alle sind Menschen, wir müssen uns immer wieder abhängig erklären von Jesus und uns füllen lassen von seiner Kraft. Weißt du, die Kirche war nicht besonders groß, sie war nicht besonders bekannt, aber sie hatte Jesus und Jesus war alles, was sie brauchte. Von daher, lasst uns eine Kirche sein, die das immer wieder betet. Jesus, weißt du, wie Johannes der Täufer, der gesagt hat, ich muss abnehmen, Jesus muss zunehmen. Wir wollen, dass das Kreuz von Jesus so groß, wie es nur geht, über unsere Kirche steht. Und dafür müssen wir so klein werden, wie es nur möglich ist. Ja, ihm so viel Raum geben über unserem Leben, so viel uns füllen lassen mit seiner Kraft, damit das sichtbar wird, hey, das sind nicht wir. Schaut mal, in 1. Petrus 5 heißt es, beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Okay, also sie lebten in der Kraft Gottes. Das Zweite, was wir sehen, ist, sie lebten ein Leben unter dem Wort Gottes. Wir lesen jetzt das hier. Also du hast eine kleine Kraft und du hast an meinem Wort festgehalten. Festhalten kannst du auch übersetzen mit bewachen oder einhalten. Ja, hey, du hast mein Wort eingehalten. Das war eine Kirche, die hat das Wort Gottes geliebt. Die hat es gelesen. Die hat es studiert, die hat es auswendig gelernt, die hat sich damit ermutigt. Das Wort Gottes war in ihrer Mitte. Ja, sie haben es gelebt und geliebt. Und ich will das so sagen und ich bin da richtig stolz drauf, ohne mich zu schämen sagen zu können, wir glauben hier, dass die Bibel perfekt ist. Wir glauben hier, dass das Gottes Wort ist. Und wir glauben so, dass sämtlicher Wille Gottes aus dem Wort Gottes abzuleiten ist. So, ne? Und die allererste Frage im Leben eines Christen sollte immer sein, was sagt Gott dazu? Was sagt die Bibel dazu? Weißt du, das ist der entscheidende Punkt in unserer Nachfolge. Weil wenn du sagst, hey, ich glaube an Jesus und ich glaube an Gott und ich glaube an die Bibel, das ist schön und gut. Aber weißt du, der Teufel glaubt auch an Gott, an Jesus und die Bibel und den wirst du nicht im Himmel wieder treffen. Die Frage ist doch, wer ist der König deines Lebens? Und diese Frage zeigt sich an der Art und Weise, wie du darauf reagierst, wenn das Wort Gottes in dein Leben kommt. Wirst du dein Leben verändern oder wirst du das Wort Gottes verändern und die Meinung Gottes anzweifeln und daran rumdoktern? Weißt du, wenn du die Bibel liest und du siehst, hey, es herrscht eine Diskrepanz zwischen meinem Leben und dem Wort Gottes, stellt sich immer die Frage, was wirst du tun? Und unsere Antwort hier ist, wir glauben, wir müssen uns verändern. Gottes Wille ist perfekt und seine Gebote sind Leben. Sondern immer wieder kommen Menschen zu mir und sagen, Herr Krille, was sagst du dazu? Ja, und dann stellen sie mir irgendeine Frage, dann erzählen sie mir irgendwas, was hier gerade vor sich geht irgendwo, ja. Und immer wieder, hey, hast du da eine Meinung zu? Und um ehrlich zu sein, ich sage immer wieder, hey, es ist eigentlich völlig egal, was ich sage. Ja, es ist gar nicht wichtig, wie meine Meinung ist. Gott hat eine Meinung dazu. Und es ist an uns, ins Wort Gottes hineinzugehen und uns ständig die Frage zu stellen, Gott, was sagst du dazu? Und einigen von uns würde das mal ganz gut tun, nicht zu allem eine Meinung zu haben, sondern einfach zu sagen, hey, das steht doch in der Bibel, so ist völlig egal, was ich denke. Es ist wirklich überhaupt nicht wichtig, was ich denke, wenn Gott zu einer Sache eine Meinung hat. Jesus wurde mal gefragt, Herr, wie sollen wir beten? Und er hat gesagt, hey, betet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Er sagt, hey, bete ständig und jeden Tag, Gott, dein Wille in meinem Leben. Dein Wille in meinem Leben für meine Karriere, dein Wille in meinem Leben für meinen Ehepartner, dein Wille in meinem Leben, ob ich heirate und wen ich heirate und wie ich diese Beziehung lebe, dein Wille in meinem Leben, wie, was auch immer ich tue mit meiner Zeit, mit meinem Geld, mit meiner Kraft, all diese Dinge, Gott, dein Wille vor meinem Willen und dein Reich vor meinem Reich. Und das war eine Kirche in Philadelphia, die genau das gelebt hat. Es war eine Kirche, die hat sich dem Wort Gottes und dem Willen Gottes unterstellt. Und weißt du, das ist ein Zeichen dafür, dass du es ernst meinst. Dass Gott wirklich der König deines Lebens ist, dass er wirklich das Sagen hat in deinem Leben. Weil wie gesagt, Glauben zu sagen, hey, ich glaube, das ist leicht. Die Frage ist, was wirst du tun, wenn dieser Gott zu dir spricht? So, ne, wirst du tun, was es braucht? Wirst du gehorchen? Und ich finde es voll kraftvoll, dass wir diese Geschichte haben von Jesus im Garten Gethsemane, der den Willen Gottes erkannt hat, aber ihn nicht mochte. Hast du ja schon mal drüber nachgedacht? Das ist ja genau da passiert. So, ne, er sah, was Gott von ihm will und er sagte, hey Gott, wenn es irgendwie möglich ist, ich will das nicht. Lass das an mir vorübergehen. Aber er betet die ganze Nacht, um zu diesem Punkt zu kommen, dass er sagt, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Ich will leben, was du für mich hast. Und was wir neu tun müssen, ist, wenn wir so Dinge sehen in unserem Leben, wo wir merken, hey, mein Leben weicht vom Wort Gottes ab, dass wir uns hinknien und beten und sagen, Gott, es fällt mir schwer, das zu beten, aber ich will, dass dein Wille in meinem Leben geschieht. Ich will mich deinem Wort unterstellen. Ich will so leben, wie du das von mir möchtest, weil da hängen eine Menge Verheißungen dran, wenn du so lebst. Schaut mal, absoluter Hammervers in 2. Thessalonicher. Im Übrigen danken wir Gott immer wieder dafür, dass ihr die Botschaft, die wir euch in seinem Auftrag verkündeten, als das aufgenommen habt, was sie tatsächlich ist, nämlich das Wort Gottes und nicht eine Lehre von Menschen. Und seit ihr glaubt, okay, seitdem ihr dieses Wort als Wort Gottes behandelt, erfahrt ihr die Kraft dieses Wortes in eurem Leben. Okay, was der Paulus sagt, ist, hey, seitdem das Wort Gottes, seitdem das, was wir euch erzählen, nicht einfach nur ein Menschenwort ist, nicht beliebig ist, nicht eine von vielen Optionen in eurem Leben, sondern seitdem es das Wort Gottes ist, seitdem erlebt ihr die Power des Wortes. Seitdem redet es zu euch. Seitdem transformiert es euer Leben. Hey, und das ist, was du quasi tun musst. Du musst dieses Wort Gottes neu willkommen heißen in deinem Leben als das, was es ist, das Wort Gottes. Okay? Es gibt eine starke Verheißung im Psalm 1. Schau mal. Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt. Wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen. Wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Mit anderen Worten, dieser Mensch wird offene Türen haben. So ein Mensch, der sich dem Wort Gottes unterstellt, der wird ein Leben haben voller geöffneter Türen, voller Gunst vor Gott und den Menschen. Und ich will dich so fragen, hey, wie ist das in deinem Leben? So ist deinem Leben dem Wort Gottes unterstellt? Oder merkst du, hey, da sind Bereiche in deinem Leben, wo du selbst König bist, ja, wo du selbst Gott bist, wo du selbst sagst, wo es lang gehen soll? Und ich will dich so einladen, zurückzukommen zu Gott und zurück, dich neu deinem Willen zu unterstellen. Du wirst erleben, es ist so voller Leben. Gottes Wort ist voller Leben für dein Leben. Wenn du seine Gebote lebst und so lebst, wie er es möchte, du wirst immer reicher dastehen als vorher. Dein Leben wird heil sein. Du wirst so viel Glück erfahren, so viele offene Türen. Lass den Heiligen Geist heute Morgen in deinem Herzen wirken und frag, Herr, wo weicht mein Leben ab? Okay, wo sind diese Bereiche in meinem Leben? Und ich will heute mich entscheiden, zurückzukommen zu dir. Okay, das Erste ist, sie lebten unter der Kraft Gottes. Ja, eine Kirche, die gesagt hat, hey, wow, wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, wir können das hier nicht. Das Zweite ist, war eine Kirche des Wortes, die einfach das Wort Gottes genommen haben. Sie haben es gelebt und sie haben es auf ihr Leben angewendet und sie waren begeistert davon. Und das Dritte ist, sie lebten ein Leben für den Namen Gottes. Jesus sagt, hey, du hast meinen Namen nicht verleugnet. Jesus sagt, Freunde, Hammer, ey, es geht euch nicht um eure Kraft, es geht euch nicht um euren Willen und es geht euch nicht um euren Namen, sondern ihr wollt mich groß machen. Wisst ihr, diese Leute in Philadelphia waren bekannt als die Jesus-Leute. Das wusste die Stadt. Ja, diese Kirche hat den Leuten von Jesus erzählt, sie haben die Menschen zum Gottesdienst eingeladen. Du musst dir das mal geben, das war nicht so wie jetzt hier, sondern das war richtig furchtbar quasi. Wenn du an eine falsche Person gekommen bist, war das dein Tod. Und Jesus sagt, du hast meinen Namen nicht verleugnet. Wir haben unzählige Berichte von Christen aus dem ersten Jahrhundert, wo die römische Religionspolizei zu ihnen hin ist und gesagt hat, hey, hört mal zu, wir wollen euch nicht töten wegen religiösem Kram, aber ihr müsst den Kaiser anbeten. Und sie haben immer wieder gesagt, hey, wir werden uns anständig benehmen, aber wir werden nicht den Kaiser anbeten. Dann haben sie gesagt, okay, ihr werdet dann jetzt sterben. Dann haben sie gesagt, okay, dann sind wir heute noch bei Gott. Wisst ihr, so waren die drauf. Die hatten das Verlangen danach, ihre Nachbarschaft, ihre Freundeskreise, ihre Stadt für Jesus zu gewinnen, den Namen Jesus hochzuhalten. Und sie waren bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Und Gott hat das gesehen und es hat ihm so gut gefallen. Hey, eine Kirche, die sich nicht schämt, die dem Auftrag nachkommt, die verstanden hat, in welcher Zeit wir leben. Okay, und die sagt, hey Jesus, wir wollen alles dafür reinsetzen, dass Menschen dich kennenlernen. Und Jesus sagt, hey, dieser Kirche öffne ich die Türen. Einer Kirche, der trotz Anfeindung, trotz kultureller Umstände, dieser Auftrag so wichtig ist, sie wird immer offene Türen vorfinden. Und schaut mal, was er ihnen verheißt, das ist voll kraftvoll. Er sagt, ich werde einige von denen, die zum Satan gehören, sie lügen, denn sie geben sich als Juden aus, sind es aber nicht, dazu bringen zu kommen und sich vor deinen Füßen niederzuwerfen, sie werden erkennen, dass ich dich geliebt habe. Was Jesus hier sagt, ist, hey, da sind diese Leute, du glaubst nie im Leben, dass sie sich bekehren werden. Er nennt sie die Leute, die zum Satan gehören. Ja, die hassen euch, so, die reden schlecht, die rumpfen mit der Nase und der Stirn, die reden hinterm Rücken über dich, vielleicht lachen sie dich aus, wenn du von Jesus erzählst. Er sagt, hey, deine härtesten Gegner werden zu dir gerannt kommen und vor dir auf die Füße fallen. Diese Menschen werden hungrig sein nach Jesus. Warum? Er sagt, sie werden erkennen, dass ich dich geliebt habe. Nicht, dass ich sie geliebt habe, sondern sie werden erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weißt du, dass das voll powerful ist? Jesus sagt, wenn du ein Leben führst, aus meiner Kraft heraus, demütig dich Gott unterstellst, seinem Wort unterstellst, wenn sein Name der Name ist, den du groß machen willst, Alter, ich werde dein Leben so voll pumpen mit meiner Gegenwart. Da wird so viel Gunst auf deinem Leben sein. So viel Liebe, so viel Licht, so viel Hoffnung, so viel Freude inmitten der Finsternis. Deine härtesten Feinde werden das erkennen, was auf deinem Leben liegt. Und sie werden kommen und sie werden uns haben wollen. Das ist, was Jesus dieser Kirche hier verheißt. Er sagt, ey, ihr werdet so doll leuchten. Eure Kirche wird so voll sein von Geist und von Wundern und Zeichen und all diesen Dingen, dass die Welt zu euch kommt. Und sie werden haben wollen, was ihr habt. Sie werden erkennen, wie sehr ich euch geliebt habe. Weißt du, und das ist doch unser Wunsch. Ich meine, da sind doch so viele harte Brocken in unseren Familien und in unseren Freundeskreisen, die Jesus nicht kennen wollen. Und der Plan Gottes ist nicht, dass wir ihnen schlechtes Gewissen machen und sie hinein irgendwie ängstigen in das Reich Gottes. Sondern der Herr will sein Angesicht leuchten lassen über dir. Er will, dass du leuchtest, sodass die Menschen sehen, wow, das, was du hast, Mann, das ist so kraftvoll, das ist so anders, das ist so viel mehr, als die Welt mir zu bieten hat. Ich will diesen Gott. Ich will das. Und Jesus sagt, hey, das schenke ich euch. Ich schenke euch eine offene Tür. So, ne, und ihr werdet ganz neuen Zugang haben zu Menschen in eurer Umgebung. Es wird übernatürlich sein. Es wird kraftvoll sein. Ich werde es bestätigen. Und ich glaube, das ist etwas, was Gott uns sagt als Kirche. Ich glaube, dass Gott uns eine offene Tür geschenkt hat. Echt. Und ich glaube, dass das noch mehr so sein wird. dass er uns übernatürliche Zugänge schenkt zu den Menschen in dieser Stadt. Und ich glaube, das ist sehr für uns im Großen geredet, aber auch für uns Einzelne, für jeden Einzelnen von uns. Ich glaube, Gott hat große Freude an vielen von uns. Und er sagt, hey, pass auf, ich werde dir Türen aufmachen. Ich werde das Unmögliche tun und du musst das tun, was dir möglich ist. Du musst diese Türen nutzen. Du musst das nun, diese Gunst, die du hast, vor Menschen und bei mir, du musst sie nutzen, um Menschen hineinzubringen ins Königreich Gottes. Ich musste so an diese Geschichte denken, wo Petrus im Gefängnis ist und er wartet auf seinen Tod. Und dann kommt dieser Engel und er stößt ihn in die Seite, ne? Er tritt ihn so in die Seite und dann werden seine Fesseln an den Handgelenken fallen ab, die Fußfesseln fallen ab und sie laufen am ersten Wachmann vorbei und sie laufen am zweiten Wachmann vorbei, alle pennen oder was auch immer da passiert, ja, und dann kommen sie an diese große Stadttor und dann steht in der Bibel und das Tor öffnete sich. Also nicht der Engel hat die Tür aufgemacht, sondern Gott hat die Tür aufgemacht, ja. Die Tür öffnete sich und alles, was Petrus nun noch tun musste, war, er musste hindurchgehen, um frei zu sein. Und ich glaube, das ist einfach, was Gott uns schenken wird. Gott schenkt uns geöffnete Türen, aber wir müssen eine Kirche sein, die nicht einfach nur sagt, juhu, danke Herr für deine Gunst, sondern die sagt, hey, nun werden wir alles tun, was es braucht, um diese Chance zu nutzen, die du uns gibst in dieser Zeit. In dieser Zeit. Gott hat uns als Kirche hineinplatziert in Bielefeld zu dieser Zeit. Mitten in eine Zeit wie diese. Und es ist an uns, dass wir nun durchlaufen, kühn sind, wissen, der Herr ist mit uns. Alles, was wir brauchen. Er hat den Schlüssel und er ist mit uns. Der Herr, der General, all diese Dinge für Zeichen und Wunder und übernatürliche Versorgung und Erkenntnis und all diese Dinge, die wir brauchen, um diese Welt. Gott ist mit uns, er hat einen Schlüssel. Er braucht nur jetzt eine Kirche, die losläuft, ja, und sich aufmacht, um die Mission zu leben. Und dafür müssen wir bereit sein, als große Kirche, aber auch jeder einzelne von uns als kleine Kirche, ja. Du bist die Kirche und ich bin die Kirche, dass wir sagen, Herr, lass mich diese Chance nutzen, die du mir schenkst. Geist Gottes, rede mit mir, zu mir in der kommenden Woche über offene Türen. Welche Türen hast du aufgemacht für mich? Zu welchen Menschen hast du mir Zutritt geschenkt? Welche Leute darf ich berühren mit deiner Liebe, mit deiner Freundlichkeit? Wen darf ich von dir erzählen? Und wir als Kirche sind aufgefordert, das zu tun. Schaut mal, ich liebe das. Jesus sagt, den, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich zu einem Pfeiler im Tempel meines Gottes machen. Und er wird seinen Platz für immer behalten. Hey, diese Stadt Philadelphia wurde mal durch ein ganz, ganz starkes Erdbeben furchtbar zerstört. Und Jesus sagt, hey Freunde, ihr werdet Pfeiler im Tempel meines Gottes sein. Okay, ihr werdet sicher stehen. Nichts wird euch erschüttern können. Ich mache euch zu Pfeilern. Ja, nichts wird euch etwas anhaben können in eurem Leben. Und er wird seinen Platz für immer behalten. Auf seine Stirn werde ich den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das von ihm aus dem Himmel herabkommen wird und meinen eigenen neuen Namen. Okay, wenn Gott seinen Namen auf uns schreibt, bedeutet das, wir sind sein Eigentum. Wenn Gott den Namen seiner Stadt auf uns schreibt, bedeutet es, wir sind Bürger des Himmels. Und wenn Jesus seinen neuen Namen auf uns schreibt, bedeutet es, wir sind für immer mit ihm verbunden. Und das ist, wie was Jesus uns schenken wird. Wenn wir loslaufen, diese Türen nutzen, die er uns hat, das ist unser Ziel. Wir werden für immer bei Jesus sein. Es wird herrlich sein. Von daher, lasst uns dieses Leben hier nutzen. Ja, das ist unser Preis. Lasst uns laufen, um siegreich zu gewinnen. Um das meiste aus dem zu machen, was Jesus uns schenken möchte. Seid ihr dafür bereit? Dann gehe ich mit uns jetzt ins Gebet. Herr Jesus, wir danken dir so sehr für dein Wort. Herr, wir danken dir, dass du uns Türen aufmachst, Vater im Himmel. Preise dich darüber, dass es übernatürlich sein wird und kraftvoll sein wird. Und ich bete so jetzt, Herr, ich will das nochmal sagen, Herr, wir sind eine Kirche absolut abhängig von deiner Kraft. Jeder einzelne von uns. Und so bete ich insbesondere für jeden, der jetzt gerade merkt, Mann, ich habe eine kleine Kraft, Herr, komm und sei du der starke Gott in ihrem Leben. Steh du ganz neu auf, Herr. Wo übernatürliche Kraft gebraucht wird, stell dich an die Seite dieser Menschen und erweise dich als kraftvoller, starker Gott in ihrem Leben. Herr Jesus, wir wollen uns dein Wort neu unterstellen. Ich bete, dass dein guter Geist um durch die Reihen geht und uns zeigt, Herr, wo wir unser Leben verändern müssen. Herr, wo wir Sünde haben, Dinge, die du nicht in unserem Leben sehen möchtest, Herr. Wir wollen Buße tun und umkehren und uns neu deinem Wort unterstellen. Herr, und wir wollen als Kirche deinen Namen groß machen, jeder einzelne von uns, Herr. Wir wollen dieses Licht sein in der Finsternis. Und so bete ich, Herr, dass du jeden einzelnen von uns berührst und zu jedem einzelnen von uns sprichst. Danke, Heiliger Geist. Hey, wenn du heute hier bist und du hast keine Beziehung zu Jesus Christus, du hast ihn noch nie in dein Herz eingeladen oder du merkst, hey, irgendwie bin ich entfernt von Gott, ich möchte wieder zurück zu ihm kommen, dann ist das gar nicht so wild. Das ist alles, was es dafür braucht, ist ein Gebet deines Herzens, dass du sagst, Herr Jesus, hier bin ich, ich komme zurück zu dir. Fülle mein Herz mit deiner Gegenwart. Wenn du das jetzt möchtest, dann lade ich dich ein, mit mir im Gebet zu sprechen. Du kannst einfach meine Worte nehmen und sie nachbeten. Sag, Herr Jesus Christus, ich schenke dir heute mein Herz. Sei du mein Gott. Ich unterstelle mein Leben dir. Danke, dass du für mich gestorben bist, damit meine Sünde mich nicht trennt. Ich werfe das alles auf dein Kreuz und empfange deine Vergebung. Danke für das neue Leben, das du schenkst und das ich jetzt empfangen darf. Im Namen Jesu. Amen.
Amen. Liebe Ekklesia, lasst uns nochmal allen, die es heute vielleicht zum ersten Mal gebetet haben oder bewusst eine Entscheidung getroffen haben, es zu beten, nochmal einen ganz, ganz, ganz herzlichen Applaus geben. Hey, es gibt keine bessere Entscheidung, die du treffen kannst.
Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ekklesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.